SWR 2 aktuell.
Im Studio Gerhard Leitner, einen schönen guten Abend. Und darum geht's in der kommenden halben Stunde. Rot-grün-gelbe Familienaufstellung. Nach den heutigen Sondierungsgesprächen geht's am Freitag in die Schlussrunde. Neuanfang oder Fehlstart, wie der neue österreichische Bundeskanzler Schallenberg die Amtsgeschäfte übernimmt. Und die Ukraine will näher an die EU. Die Voraussetzungen dafür werden aber schlechter, meint der grüne Europapolitiker Reinhard Bütikofer im SWR-Tagesgespräch. Die Gespräche zwischen SPD, Grünen und FDP gehen voran. Heute gab es wieder ein mehrstündiges Treffen der möglichen Regierungspartner. Und auch wenn aus den vertraulichen Gesprächen selbst nichts bekannt ist, so gab es nach dem Treffen wieder mal den Gang vor die Presse, um einmal mehr, und das ist ja schon etwas, den Willen zur Zusammenarbeit zu signalisieren. Anita Fünffinger berichtet.
Und wieder stehen sie da wie die Orgelpfeifen. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, ist der Größte mit seinen 2 Metern. Daneben SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mit fast 2 Metern und Volker Wissing, der FDP-Generalsekretär, deutlich kleiner. Aber er soll nicht kleiner aussehen. SPD, Grüne und FDP signalisieren, sie sprechen auf Augenhöhe. Keiner unterbricht den anderen. Das ist den 3 Parteien nach diesem kurzen Sondierungsgespräch wichtig. Volker Wissing lobt gleich mehrmals den guten Ton.
Höflich und sachorientiert miteinander zu sprechen ist das eine. Das Gesagte schriftlich auszuformulieren ist dagegen die Stunde der Wahrheit. Diese liegt nun vor uns. Wir werden die Beratungen der letzten Tage auswerten und zu Papier bringen, was wir gemeinsam tragen können.
Am Freitag soll sie schlagen, die Stunde der Wahrheit. Denn alles, was in den vergangenen 1,5 Tagen 14 Stunden lang in den großen Runden besprochen wurde, müssen die Generalsekretäre nun aufschreiben, damit sich die große Runde am Freitag wieder drüber beugen kann. Michael Kellner hat gewaltigen Respekt davor. Schließlich seien die Gespräche sehr intensiv gewesen.
Jetzt verschriftlichen Sie mal 14 Stunden Debatte, alleine der letzten 1,5 Tage. Dass das eine Aufgabe ist, ist, glaube ich, nachvollziehbar.
Alle relevanten Themen seien angesprochen worden, betont SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Auch er hat Respekt vor dem, was noch kommt, bleibt aber ebenso optimistisch.
Wenn wir es als gemeinsame Herausforderung begreifen, wir die Hürden dann auch gemeinsam meistern können, die auf dem Weg vor uns liegen.
Hürden gemeinsam meistern, aber welche denn genau? Details will keiner der 3 verraten. Einen Hinweis hatte der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg gegeben. Winfried Kretschmann verließ die Sondierungsrunde mit der knappen Info. Es sei über Europa und Migration gesprochen worden. Das dritte habe er vergessen. Was also könnte das dritte Thema gewesen sein? Doch keine Chance. Keiner der 3 lässt sich auf Spekulationen ein. Wo es hakt und knackt, was lange und was kurz besprochen wurde, wird auch heute nicht nur vom Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, nicht verraten.
Wir haben uns nicht gegenseitig die Parteiprogramme vorgelesen, sondern haben darüber gesprochen, wie wir die Probleme des Landes lösen. Dabei sind auch die Menge an Gemeinsamkeiten ist größer geworden. Die Menge an Unterschieden ist kleiner geworden.
Am Freitag könnte es zu einer Entscheidung kommen, ob die 3 Parteien in Koalitionsgespräche eintreten. Bei FDP und Grünen müssten diesem Schritt verschiedene Gremien zustimmen. Bei den Grünen etwa ein kleiner Parteitag. Der sei noch nicht einberufen, berichtet Michael Kellner. Aber seine Partei sei hier schnell entscheidungsfähig.
Nach den heutigen Sondierungsgesprächen zwischen SPD, Grünen und FDP der Bericht von Anita Fünffinger. Während bei uns die Regierung noch weit von einer Bildung entfernt ist, überschlagen sich die Ereignisse in Österreich. Dort wurde gestern der ÖVP-Politiker Alexander Schallenberg von Bundespräsident van der Bellen vereidigt. Heute hat Schallenberg in seiner Regierungserklärung im Nationalrat in Wien eine Fortführung des Kurses seines Vorgängers Sebastian Kurz bekräftigt. Er werde in, Zitat, enger Abstimmung mit seinem ÖVP-Parteikollegen Kurz vorgehen, der ja wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten war. Dieses klare Bekenntnis zu Sebastian Kurz hat für heftige Kritik bei der Opposition gesorgt. Clemens Fehrenkotte in Wien, bevor wir darauf eingehen, vielleicht nochmal zur Person Schallenberg. Welches politische Gewicht hat denn der Mann? Wie ist er denn heute im Nationalrat aufgetreten bei seiner Regierungserklärung?
Es war ein schwieriger Auftritt für Alexander Schallenberg, denn man muss sich vorstellen, dass er vor wenigen Jahren nur Pressesprecher im Außenministerium war, dann enger Berater, ebenfalls Beamter im Außenministerium. Er ist der österreichischen Volkspartei, der ÖVP, erst vor kurzem beigetreten. Er hat keine Verankerung, weder in der Fraktion, im Club, wie das hier heißt, noch in der Partei. Und er hat insofern einen schwierigen Antritt, als er auch zu Beginn seiner Rede heute Vormittag sagte, er habe sich auch nicht vorstellen können, jemals und in dem Fall heute hier als Bundeskanzler zu stehen.
Ist natürlich psychologisch nicht ganz so clever. SPÖ-Chefin Rendi Wagner warf Schallenberg in der Debatte auch vor, schon am ersten Tag viel Vertrauen verspielt zu haben mit seinem Bekenntnis zu kurz. Wie berechtigt ist denn diese Kritik?
Das war eine Kritik, die nicht nur die SPÖ-Vorsitzende geäußert hat, sondern fast die gesamte Opposition. Viele Grüne sind auch zusammengezuckt. Alexander Schallenberg hatte gestern nach seiner Vereidigung unter anderem gesagt, dass er die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft in Sachen Korruption gegen Kurz und auch seinen Beraterkreis für falsch halte und es werde sich letztendlich herausstellen, dass da nichts dran sei. Das wurde als eine überflüssige Beeinflussung der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft verstanden. Und auch in der heutigen Debatte hat das einen maßgeblichen Anteil gehalten. Insofern hatte er wirklich einen schweren Tag heute. Es gab einen sehr viel beachteten Eklat heute im Nationalrat. Denn die Vorsitzende der liberalen Partei NEOS, Beate Meindl-Reisinger, wollte zum Abschluss der Rede den 104 Seiten umfassenden Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft dem neuen Bundeskanzler, der auf der Regierungsbank saß, direkt in die Hand drücken, sagte, lesen Sie das, daraus geht hervor, dass es an den Vorwürfen sehr wohl was dran sei. Und Schallenberg nahm das, beugte sich hinter den Sessel und ließ das fallen. Das wurde als eine weitere Despektierung der Justiz verstanden und auch der Abgeordneten. Und von daher hat er sich erst am späten Nachmittag vor wenigen Minuten per Twitter entschuldigt, das sei nicht seine Absicht gewesen, respektlos zu erscheinen.
Sebastian Kurz selbst hat ja die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. Mittlerweile wird berichtet, dass es eine erste Festnahme in einem Umfrageinstitut gegeben habe. Was hört man denn von der strafrechtlichen Dimension des Politskandals in Österreich?
Also diese Nachricht, die am Nachmittag durchgekommen ist, ist tatsächlich eine, die für großes Aufsehen gesorgt hat. Es handelt sich bei der mutmaßlichen Festnahme der Korruptions- und Wirtschaftsstaatsanwaltschaft um eine Meinungsforscherin, und zwar nicht nur irgendeine, sondern um die zentrale Meinungsforscherin, die mutmaßlich aus Steuergeldern bezahlte und geschönte Umfrageergebnisse für den Beraterkreis von Sebastian Kurz gemacht habe, um seinen Aufstieg in der Partei zu machen. Die Staatsanwaltschaft selber, mit der ich auch am Nachmittag telefoniert habe, sagte, laufende Ermittlungen, wir nehmen nicht dazu Stellung. Aber, und das seien allerdings die Ermittlungen, liefen auf Hochtouren. Was die Kollegen von Tageszeitungen wie die Presse, der Standard oder auch die APA, die österreichische Nachrichtenagentur, melden, unter Berufung auf Justiz- und Regierungskreise ist, dass es Verdunklungsgefahr bestanden habe gegen diese Meinungsforscherin. Die habe vor den Hausdurchsuchungen, die das ganze Jahr erst ausgelöst haben am vergangenen Mittwoch im Bundeskanzleramt der ÖVP-Zentrale, habe sie Serverdaten in großem Umfang von ihrem Rechner gelöscht. Und das hat sehr viele stutzig gemacht. Aha, die sei wohl vorher gewarnt worden. Und dazu letztes Wort, muss man wissen, dass für unglaublich viel Verwunderung eine eilig anberaumte Pressekonferenz Ende September der stellvertretenden Generalsekretärin der Volkspartei gesorgt hatte, die dann eigentlich sagte, ja, viele Medien würden fragen, gäbe es Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Zentrale? Und dann sagte sie wörtlich, ich kann Ihnen sagen, es wird nichts gefunden werden. Das war als Warnung verstanden, mutmaßlich belastendes Material verschwinden zu lassen.
Nach wie vor gilt ja trotzdem die Unschuldsvermutung für Sebastian Kurz. Was glauben Sie, Herr Fehrenkotte, wird Kurz das politisch überleben bei den massiven Vorwürfen?
Also es ist schwierig. Zunächst mal muss man auch sagen, er war heute in dem Parlament nicht da. Er ist gestern Abend Fraktionsvorsitzender geworden der ÖVP. Und viele haben kritisiert, das ist die Sitzung, deswegen wie überhaupt einberufen ist. Sie kommen nicht. Der Druck aus der eigenen Partei, vor allen Dingen aus den Landesregierungen, dem Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentin, Landeshauptleute, wie sie heißen, ist groß und man sieht Absetzbewegungen von denjenigen, die bislang sehr treu an seiner Seite gestanden haben.
Zur Regierungskrise in Österreich. Aus Wien war das unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte.
Der Anteil der geimpften Corona-Patienten auf Intensivstationen ist in den vergangenen Monaten gestiegen. Das geht aus einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Demnach waren von den 1.186 Corona-Patienten, die Mitte August bis Anfang September intensivmedizinisch versorgt werden mussten, 119 gegen das Virus bereits geimpft. Dies entspricht einer Quote von rund 10%. Das lässt erst einmal aufhorchen. Deswegen die Frage an Pascal Kiss aus unserer Wissenschaftsredaktion. Wie kann man diesen Wert einordnen? Ist das erwartbar gewesen?
Ja, muss man so sagen. Es klingt natürlich erstmal viel, gerade wenn man das mit Zahlen ja vom August oder davor noch vergleicht. Da waren es nur 1%. Jetzt gibt es einen Anstieg auf 10%. Kann man sagen, was ist da los? Jetzt ist es so, man muss zwei Sachen beachten. Der Impfschutz ist gut, aber nicht perfekt. Also das hören wir ja immer wieder. Geimpfte können sich anstecken. Schwere Verläufe sind jetzt aber doch noch sehr selten. Und wenn wir jetzt darüber berichten, dass auf den Intensivstationen rund 10% der Patienten geimpft sind, klingt das viel, liegt aber auch daran, dass die meisten in der Risikogruppe schon einen Impfschutz haben und dann quasi überrepräsentiert sind. Und das heißt also, wir nehmen die Einzelfälle stärker wahr, weil die meisten geimpft sind. Also der Vergleich geimpft, ungeimpft ist da nicht mehr ganz so zulässig. Und das muss man berücksichtigen. Und es heißt nicht automatisch, dass der Impfschutz jetzt deutlich schlechter geworden ist.
Welche Gruppe ist denn von diesen Impfdurchbrüchen am meisten betroffen oder betrifft das alle gleichermaßen?
Wir können es nicht genau aufdröseln, weil das Robert-Koch-Institut leider jetzt nicht detaillierte Daten rausgibt, also nach den Altersgruppen. Aber was wir wissen, vor allem bei den über 60-Jährigen ist es so, dass die Quote noch mal deutlich höher ist. Also da wäre die deutlich höher als 10%. Klingt jetzt erst dramatisch, darf aber auch nicht überbewertet werden. Es ist auch zu erwarten gewesen. Gerade die haben eine schwächere Immunantwort nach der Impfung. Das weiß man bei vielen anderen Impfungen auch. Hat man jetzt eben bei den Corona-Impfungen auch beobachtet. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, hier kommen zwar schwerere Symptome durchaus mal wieder vor, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das Risiko immens groß ist. Also wir sind da immer noch sehr gut geschützt, das sieht man auch aus anderen Ländern. Aber klar, das Risiko ab 60 und gerade über 70 steigt und deswegen hat ja auch die Ständige Impfkommission letzte Woche dazu geraten, eine Auffrischungsimpfung zu machen für die über 70-Jährigen.
Viele Menschen sind dennoch skeptisch, was die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs angeht. Nur um das nochmal sicher zu machen, ist die doch nicht so hoch wie gedacht, die Wirksamkeit?
Naja, also wir wissen natürlich sehr gut, wie die Wirksamkeit nach Monaten danach ist. Aber klar, wir sind gerade in Echtzeit dabei, um zu schauen, wie das in den nächsten Monaten und auch Jahren weitergeht. Und das RKI berechnet jetzt mittlerweile für die letzten 4 Wochen immer, wie gut die Impfschutze schützen. Also aktuelle Live-Daten quasi, mehr oder weniger. Und da sieht man, wenn wir jetzt mal nochmal auf die Intensivstationen schauen, bei den über 60-Jährigen, da ist der Schutz immer noch bei 93%. Bei den Jüngeren natürlich nochmal ein bisschen besser. Also das ist ein wirklich guter Wert. Und wir wissen auch aus anderen Ländern wie Israel, die beim Impfen ja am Anfang ein bisschen schneller waren, deswegen können wir da so ein bisschen in die Zukunft schauen, dass es auch die nächsten Monate erstmal so bleiben wird. Aber ganz klar, es kann auch sein, dass wir in Zukunft wieder mehr Schlagzeilen hören, von wegen, ja, jetzt sind noch mehr Menschen mit einer Impfung trotzdem schwer krank geworden. Aber wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, das liegt vor allem dann daran, dass jetzt mehr Menschen geimpft sind. Und insgesamt geht es ja darum, dass die Zahl runtergeht. Also von den Schwerkranken. Und darauf müssen wir schauen, nicht auf die prozentualen Anteile, sondern gibt es insgesamt weniger schwerkranke Menschen, und das ist schon zu erwarten.
Die Zahl der Corona-Geimpften auf Intensivstationen steigt mit der Gesamtzahl der Geimpften. Pascal Kiss war das von unserer Wissenschaftsredaktion. Die Ukraine, sozusagen ein Land zwischen den Blöcken. Im Osten versucht Russland, seinen Einfluss militärisch geltend zu machen. Im Westen locken EU und NATO. Und genau deswegen spielt die Ukraine eine Schlüsselrolle im Verhältnis auch zwischen Brüssel und Moskau. Heute sind die Führungsspitzen der EU und der Ukraine zu einem Treffen in Kiew zusammengekommen, um unter anderem über die Beitrittsperspektiven des Landes zu sprechen. Unsere Korrespondentin Christina Nagel berichtet.
Ein deutliches Signal, eine klare Beitrittsperspektive, das hatte sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky von EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gewünscht. Mehr als 7 Jahre seien inzwischen ins Land gegangen, in denen die Ukraine immer wieder bewiesen habe, dass sie europäische Werte teile. Der Ukraine jetzt eine europäische Perspektive zu gewähren, wäre gemäß Artikel 49 des EU-Vertrags ein logischer und erwartbarer Schritt. Die Ukraine sei nun schon so lange auf dem Weg, betonte Selenskyj. Es sei an der Zeit, dass das Ziel sichtbar werde. Dass das Land auf einem guten Weg sei, daran ließ EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen keinen Zweifel. Wir sind uns sehr nah und wir kommen uns näher. Es ist ein Prozess. Wichtig ist, wir sind eine europäische Familie und deshalb arbeiten wir zusammen. Entscheidende Reformen seien angestoßen worden, lobte von der Leyen. Noch aber ließ sie durchblicken, gäbe es einiges zu tun. Ob im Justizwesen, bei der Korruptionsbekämpfung oder aber mit Blick auf eine freie Presse. Auch was den Abbau von Handelsbarrieren angeht, bleibt es trotz der demonstrativen Partnerschaftsbeteuerungen bei einer Politik der kleinen Schritte. So wurden zwar heute mehrere Abkommen unterzeichnet, darunter eines, das die Integration der Ukraine in den europäischen Luftraum vorsieht, über einen komplett freien Warenverkehr aber wird weiter verhandelt. Intensiviert werden sollen auch die Gespräche mit Blick auf das politisch hochsensible Thema der Energiesicherheit. Die EU-Spitzen sagten der Ukraine uneingeschränkte Unterstützung zu, sowohl was die Versorgung des Landes mit russischem Gas über EU-Länder angeht, als auch in Bezug auf die Inbetriebnahme der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2.
Demonstrative Einigkeit, berichtet Christina Nagel vom EU-Ukraine-Gipfel in Kiew. Die Ukraine gehöre laut von der Leyen zur europäischen Familie. Auf eine konkrete Beitrittsperspektive muss das Land aber trotzdem weiter warten. Darüber spreche ich im SWR-Tagesgespräch mit dem grünen Europapolitiker Reinhard Bütikofer. Er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Herr Bütikofer, die Ukraine hat ja mit der EU ein Assoziierungsabkommen, das seit einigen Jahren voll wirkt. Ist, hat das denn bisher auch zu einer vertieften Zusammenarbeit geführt?
Ohne jeden Zweifel hat es eine vertiefte Zusammenarbeit gegeben. Und das wird ja von den europäischen Institutionen immer wieder verfolgt, wo es da Fortschritte gibt und wo es auch Rückschläge gibt. Und es gibt von beidem viel, aber zu viel Rückschläge. Es war zum Beispiel im November 2018 noch die Quintessenz des Berichtes der Europäischen Kommission über die Umsetzung dieses Assoziationsabkommens, dass es durchaus einen stärkeren Reformwillen gäbe im Bereich Justiz- und Korruptionsbekämpfung. In dem Bericht vom Dezember 2020 stellt sich das wieder anders dar. Man muss nüchtern, ja bedauernd, aber nüchtern sagen, dass sich da viel zu wenig tut. Es hat sogar Rückschläge gegeben. Die unabhängige Zentralbank oder die Generalstaatsanwaltschaft zum Beispiel sind von Präsident Selenskyj seiner direkten Kontrolle unterstellt worden. Viele angesehene Reformer sind aus ihren Positionen gefeuert worden. Gegen die ganzen korrupten Oligarchen, die über weite Teile der Politik, der Medien und der Wirtschaft Kontrolle ausüben, geht er nur ausnahmsweise vor, wie im Falle von Viktor Medvedchuk. An der Stelle hat sich die Hartnäckigkeit des etablierten Systems leider als sehr groß erwiesen. Das ist ein sehr zweischneidiges Bild.
Ja, die Ukraine will aber trotzdem mehr, eine engere Anbindung an die EU. Ist das nicht ein bisschen realitätsfern nach dem, was Sie alles geschildert haben?
Naja, dass die Ukraine eine Anbindung an die EU will, verstehe ich wohl, weil das Land ja unter massivem Druck von Seiten der Russischen Föderation steht. Nur, glaube ich, muss man bei diesem Prozess der Annäherung die Realitäten im Auge behalten. Und das ist nicht ein Verhältnis zwischen der Ukraine und der EU, ist nicht ein Verhältnis, wo die eine Seite nur bittet und die andere Seite nur liefert, sondern das geht nur auf Gegenseitigkeit und wenn auch Erwartungen, auf die man sich geeinigt hat, realisiert werden.
Also eine Beitrittsperspektive sehen Sie zum jetzigen Zeitpunkt in ganz weiter Ferne, wenn ich Sie richtig verstehe.
In der Tat. Ich meine, nüchtern betrachtet kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die EU jemals, genauso, das gilt übrigens auch für die NATO, jemals mit einem Land einen Beitritt vereinbaren kann, dessen Grenzen unklar sind. Und das ist ja leider der Fall. Das ist jetzt nicht die Verantwortung von Kiew.
Ja, klar.
Aber ohne dass da Klarheit geschaffen worden ist, halte ich das für schlechterdings unmöglich. Und das kommt zu den ganzen inneren Entwicklungsschwierigkeiten der Ukraine noch hinzu. Deswegen fürchte ich all diejenigen Politikerinnen und Politiker, die in der Ukraine mit Zeitplänen hantieren. Und dann habe ich auch mal von einem Zeitplan gehört, dass also spätestens ab 2024 der Beitrittsprozess Stück für Stück auf die Schiene gesetzt wird. Ich glaube, das ist in der Weise unrealistisch. Und da drückt man sich ein bisschen um die Erfordernisse der Politik, die man jetzt zu bewältigen hätte, und versucht so den Schleier der Verheißung eines EU-Beitrittes darüber zu breiten. Das wird nicht funktionieren.
Also Korruptionsbekämpfung ist das Wichtige, Justiz wieder in die richtigen Bahnen zu bringen. Sie haben eben ein Thema schon angesprochen. Die Ukraine hat ja ein ganz großes Problem mit Russland. Die Krim ist besetzt. Im Osten des Landes haben russische Separatisten das Sagen mit Unterstützung Moskaus. Wie kann denn die EU Kiew hier beistehen? Nur mit Worten oder ist da mehr drin?
Ich würde sagen, das allererste in einer solchen schwierigen Lage ist immer, man darf keinen Schaden anrichten. Do no harm. Und wenn ich mir sehe, mit welcher Hartnäckigkeit die Bundesregierung in den letzten Jahren das Projekt Nord Stream 2 verfolgt hat, dann muss man leider das so beurteilen, dass dieser Grundsatz schwer verletzt wird, weil das führt zu einer Schwächung der Ukraine und es führt dazu, dass die Ukraine russischen Pressionen in Zukunft stärker ausgeliefert sein wird. Das wäre eigentlich das Erste, was man, wenn man Solidarität bekundet, auf jeden Fall vermeiden sollte.
Zum EU-Ukraine-Treffen in Kiew war das der grüne Europapolitiker Reinhard Bütikofer. Das SWR-Tagesgespräch, das haben wir aufgezeichnet. Zurück nach Deutschland, genauer gesagt in den Südwesten. Der grüne baden-württembergische Verkehrsminister Herrmann hat einiges vor. Er will die Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg bis 2030 verdoppeln. Busse und Bahnen sollen zwischen 5 Uhr und Mitternacht in einem viel dichteren Takt fahren. Das sieht das Mobilitätskonzept vor, das die Landesregierung heute beraten hat. Aus unserer Redaktion Landespolitik in Stuttgart der Bericht von Knut Bauer.
Die Startbedingungen für das Mega-ÖPNV-Projekt sind nicht gerade ideal. Nach der Corona-Pandemie und den Lockdowns ist der Nahverkehr noch weit von früheren Fahrgastzahlen entfernt. Gleichzeitig ist die Zahl der Pkw-Neuzulassungen weiter gestiegen, so Landesverkehrsminister Winfried Herrmann.
Wir haben jetzt anderthalb Jahre einen totalen Einbruch gehabt. Das letzte gute Jahr war 2019. Im Moment sind wir gerade in der Reparaturphase eigentlich, nicht in der Aufwärtsphase.
Auch deshalb will Herrmann als Verantwortlicher in der grün-schwarzen Landesregierung jetzt kräftig Gas geben beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Im Mittelpunkt seiner neuen Strategie steht eine Mobilitätsgarantie mit einem verlässlichen Angebot von Bussen und Bahnen. Ziel ist ein fester Takt in Städten ebenso wie auf dem flachen Land.
Der im ländlichen Raum zu den Hauptverkehrszeiten von einer Stundenverdichtung auf eine Halbstundenverdichtung kommt in den nächsten 5 Jahren und im Ballungsraum vom Halbstundentakt auf einen Viertelstundentakt.
Bis in 10 Jahren sollen alle Orte in Baden-Württemberg von 5 Uhr früh bis um Mitternacht mit Bussen und Bahnen oder Sammeltaxis erreichbar sein. Dafür muss der Nahverkehr vor allem auf dem Land massiv ausgebaut werden. Und das kostet Geld. Auf 600 bis 800 Millionen Euro werden die Kosten allein für die Mobilitätsgarantie in den Kommunen veranschlagt. Damit Städte, Gemeinden und Landkreise den Ausbau des öffentlichen Verkehrs finanzieren können, will die Landesregierung bis Ende nächsten Jahres eine Nahverkehrsabgabe auf den Weg bringen.
Es gibt die Einnahme pro Einwohner, pro Autohalter oder Einfahrender in einen Korridor, das wäre dann die Maut, die City-Maut. In jedem Fall haben wir vereinbart, dass das, was man zahlt, verbunden ist mit dem Recht, für genau dieses Geld, was man zahlt, den ÖPNV in Form von Zeitkarten zu nutzen.
Seit Neuestem spricht die Landesregierung nicht mehr von Nahverkehrsabgabe, sondern von Mobilitätspass. Egal wie man es nennt, das ÖPNV-Projekt steht und fällt mit den Kosten, betont Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer des Landkreistags Baden-Württemberg. Bei der Finanzierung sei vieles noch ungeklärt.
Die heute vorgelegte ÖPNV-Strategie ist deswegen nicht ganz unproblematisch. problematisch, weil sie zwar Zieljahre und auch Verantwortlichkeiten festlegt, aber nicht sagt, wann, woher und wie viel Geld zur Verfügung steht, um sie umzusetzen. Das ist die Gretchenfrage und insofern sind wir auf die weiteren Gespräche mit dem Land sehr gespannt.
Die sollen jetzt geführt werden, um das weitere Vorgehen festzulegen. Ein konkretes Projekt steht immerhin schon fest. Mitte nächsten Jahres soll in Baden-Württemberg ein 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende eingeführt werden. Junge Leute können dann für 1 Euro am Tag Bus und Bahn fahren.
Knut Bauer zum Mobilitätskonzept der baden-württembergischen Landesregierung.